Waldröschen oder Die Recherjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramón Díaz de la Escosura. Erstes Kapitel. Der Kampf um die Liebe. Oh, wende deine Strahlenaugen von meinem bleichen Angesicht. Ich darf ja meinen Blick nicht tauchen zu tief in das verzehrend Licht. Wenn unter deiner Wimper Schatten der Liebe mächt'ge Sonne winkt, so muss mein armes Herz ermatten, bis es in Wonne untersinkt. Von den südlichen Ausläufern der Pyrenäen her trabte ein Reiter auf die altberühmte Stadt Manresa zu. Er ritt ein ungewöhnlich starkes Maultier, und dies hatte seinen guten Grund. Denn er selbst war von hoher, mächtiger Gestalt, und wer nur einen einzigen Blick auf ihn warf, der sah sofort, dass dieser riesige Reitersmann eine ganz ungewöhnliche Körperkraft besitzen müsste. Und wie man die Erfahrung macht, dass gerade solche Kraftgestalten das frömmste und friedfertigste Gemüt besitzen, so lag auch auf dem offenen und vertrauenerweckenden Gesichte und in den treuen, grauen Augen dieses Mannes ein Ausdruck, der keinen Glauben an den Missbrauch so außerordentlicher Körperstärke aufkommen ließ. Sein blondes Haar und seine Züge ließen vermuten, dass er kein Südländer sei. Doch war sein Gesicht von der Sonne tief gebräunt und sein Auge hatte jenen scharfen, umfassenden und durchdringenden Blick, welchen man nur an Seeleuten, Präriejägern oder sehr weit gereisten Männern zu beobachten pflegt. Er mochte vielleicht 26 Jahre zählen, doch ging von ihm jene Ruhe, jener Hauch der Erfahrung und Gewissheit aus, welcher den Menschen älter erscheinen lässt, als er ist. Seine nach französischem Schnitte gefertigte Kleidung war aus feinen Stoffen, aber bequem gearbeitet. Und hinter dem Sattel war ein Reitfelleisen befestigt, welches Dinge zu enthalten schien, die dem Reiter wertvoll waren. Denn wie unwillkürlich fühlte er zuweilen daran, um sich zu überzeugen, dass es noch vorhanden sei. Als er Manresa erreichte, war es bereits am späten Nachmittage. Er ritt durch die alten Mauern und engen Straßen, bis er die Plaza erreichte, wo er ein gebautes, hohes Haus bemerkte, über dessen Tür in goldenen Lettern zu lesen war: Hotel Rodriganda. Der Schärfe seines Rittes nach war zu vermuten, dass er gar nicht beabsichtigt hatte, in Manresa Einkehr zu nehmen. Sobald er aber dieses Schild bemerkte, lenkte sein Tier in einen kurzen, raschen Trabe nach dem Tore des Hotels und stieg ab. Jetzt erst, als sein Fuß die Erde berührte, konnte man seine imposante Erscheinung voll bewundern. Wenn im ersten Augenblicke das Herkulische seiner Figur auffällig erscheinen musste, so war es doch sogleich die schöne Harmonie seines Gliederbaus, welche jenen Eindruck milderte und neben der Bewunderung und Achtung eine freundliche Zuneigung erwecken musste. Einige dienstbare Geister eilten herbei, um sich seiner und seines Tieres zu bemächtigen. Er überließ ihnen dieses, er selbst aber trat in den Raum, welcher für vornehme Gäste reserviert zu sein schien. Dort befand sich nur ein einziger Mann, welcher sich bei seinem Eintritt höflich erhob. »Buenas tardes, guten Abend«, grüßte der Fremde. »Buenas tardes«, antwortete der Mann, »ich bin der Wirt. Befehlen eure Gnaden vielleicht eine Wohnung? Nein, gebt einen Imbiss und eine Flasche Vino Regio.« Der Wirt erteilte die betreffenden Befehle und fragte dann: »So wollen Sie heute nicht in Manresa bleiben? Ich reite noch bis Rodriganda, wie weit ist es bis dahin?« »Sie werden es in einer Stunde erreichen, Senor. Es sah aus, als ob Sie erst die Absicht hätten, an meinem Hotel vorüberzureiten.« »Allerdings«, antwortete der Fremde, »Ihre Firma hielt mich zurück.« »Warum nennen Sie Ihr Haus Hotel Rodriganda?« »Weil ich längere Jahre Diener des Grafen war und es seiner Güte verdanke, dass ich mir das Haus bauen konnte. So kennen Sie die Verhältnisse des Grafen genau?« »Sehr genau. Ich bin Arzt und stehe im Begriff, mich ihm vorzustellen. Es wäre mir lieb, mich orientieren zu können. Welche sind die Personen, die man auf Schloss Rodriganda trifft?« Der Wirt schien, entgegengesetzt der spanischen Weise, ein menschenfreundlicher Mann zu sein. Vielleicht war es ihm auch lieb, in der einsamen Nachmittagsstunde eine Unterhaltung zu finden. Er antwortete redselig: »Ich bin gern bereit, Ihnen jede Auskunft zu erteilen, Senor. Ich höre an Ihrer Aussprache des Spanischen, dass Sie ein Ausländer sind. Jedenfalls sind Sie von dem kranken Grafen herbeigerufen worden?« Der Fremde wiegte den Kopf leise hin und her, als sei er zweifelhaft, welche Antwort geben sollte. Dann meinte er: Es ist so ähnlich, wie Sie es erraten. Ich bin ein Deutscher und heiße Sternau. War jedoch längere Zeit erster Assistenzarzt bei dem Professor Le Tourbier in Paris. Und dort erhielt ich vor kurzem die Bitte, schleunigst nach Rotriganda zu kommen. Ach so, vielleicht finden Sie den Grafen gar nicht mehr am Leben. Warum? Er ist seit längeren Jahren blind, unheilbar blind, wie die Ärzte sagen. Und seit letzter Zeit hat sich ein arges Steinleiden bei ihm entwickelt, welches neben seiner außerordentlichen Schmerzhaftigkeit schließlich lebensgefährlich wurde. Nur die Operation kann ihm helfen. Er war bereit, sie vornehmen zu lassen und ließ zu diesem Zwecke zwei der berühmtesten Chirurgen kommen, fand aber ganz unerwarteten Widerstand bei seiner einzigen Tochter, Contessa Rosa. Die Ärzte konnten jedoch nicht warten und gestern hörte ich, dass heute der Schnitt vorgenommen werden solle. »Oh weh, so komme ich zu spät«, rief der Fremde, indem er emporsprang. »Ich muss schleunigst fort, vielleicht ist noch Zeit.« »Schwerlich, Senior. Einen solchen Schnitt unternimmt kein Arzt in der Stunde der Dämmerung. Wurde er heute unternommen, so ist er bereits vorüber. Übrigens ist es möglich, dass man noch gewartet hat, da die gnädige Contessa die Operation von Tag zu Tag verschieben ließ. Obgleich die Ärzte und auch der Graf selbst, ebenso wie sein Sohn, keinen Aufschub gelten lassen wollten.« »Der Graf Emanuel de Rotriganda Sevilla hat einen Sohn?« »Ja, einen einzigen. Der ist Graf Alfonso, welcher eine lange Reihe von Jahren in Mexiko gewesen ist, wo der Graf höchst ausgedehnte und reiche Besitzungen hat. Er wurde jetzt nach Hause gerufen, um bei der Operation, welche ja den Tod zur Folge haben kann, gegenwärtig zu sein. Graf Emanuel hat natürlich vorher sein Testament gemacht.« »Welche Personen sind außer dem Grafen und seinen beiden Kindern auf Schloss Rotriganda zu erwähnen?« »Da ist zunächst Signora Clarissa, eine sehr entfernte Verwandte des Hauses. Sie ist Oberin des Stiftes der Karmeliterinnen zu Saragossa und zugleich die Duenna der jungen Gräfin, da dieselbe keine Mutter mehr besitzt. Schwester Clarissa ist sehr fromm, wird aber von Contessa Rosa nicht geliebt. Ferner ist da Signor Gasparino Cortejo, eigentlich Advokat und Notar hier in Manresa, der aber sehr viel auf Schloss Rotriganda verkehrt, weil er der Geschäftsführer des Grafen ist. Auch er ist sehr fromm und dabei außerordentlich stolz. Ich könnte auch noch erwähnen den guten Kastellan Juan Alimpo und seine Frau Elvira. Sehr treue und brave Leute, die ich Ihnen empfehlen kann. Andere sind nicht zu nennen, da der Graf sehr einsam lebt.« »Kennen Sie nicht den Namen Mindrello?« »Oh, den kennt jedes Kind. Mindrello ist ein armer, ehrlicher Teufel, den man im Verdacht hat, dass er zuweilen ein wenig Schmuggel treibt. Darum nennt man ihn gewöhnlich Mindrello, den Kontrabandier. Aber Sie können ihm alles Vertrauen schenken. Er ist besser als mancher andere, der ihn verachtet.« »Ich danke, Senior. Nach dem, was ich vernommen habe, darf ich mich nicht länger hier verweilen. Buenas noches, gute Nacht.« »Buenas noches, Senior. Ich wünsche, dass Sie nicht zu spät ankommen.« Dr. Sternau bezahlte das Genossene, ließ sich sein Maultier vorführen, schwang sich hinauf und ritt im Galopp davon. Der Tag neigte sich bereits zu Ende, so dass Rotriganda vor Einbruch der Dunkelheit schwerlich zu erreichen war. Während das Maultier leicht und flüchtig auf der Straße dahinjagte, griff der Reiter in die Tasche und zog ein zusammengefaltetes Papier hervor. Der abgegriffene Zustand desselben ließ vermuten, dass Sternau die darauf enthaltenen Zeilen bereits sehr oft gelesen habe. Dennoch faltete er es jetzt während des Reitens wieder auseinander und las zum 100. Male die von einer schönen, festen Frauenhand hingeschriebenen Worte: »Herrn Dr. Karl Sternau, Paris, Rue Vaugirard, 24. Mein Freund, wir nahmen voneinander Abschied für das ganze Leben. Aber es sind Umstände eingetreten, welche mich zitternd wünschen lassen, Sie hier zu sehen. Sie sollen dem Grafen Rotriganda das Leben retten. Kommen Sie schnell, schnell, und bringen Sie Ihre Instrumente mit. Kehren Sie bei Mindrello, dem Kontrabandier, ein und fragen Sie nach mir. Aber ich flehe Sie an, schnell, sehr schnell zu kommen. Rosetta.« Nachdem er das Schreiben gelesen hatte, faltete er es zusammen und barg es wieder in die Tasche. Er ritt jetzt durch einen dichten Eichenwald, aber er sah nicht die Eichen und nicht den Weg, den sie besäumten. Er dachte zurück an Paris und an die Stunde, in welcher er die Schreiberin dieses Briefes zum ersten Mal gesehen hatte. Das war im Jardin des Plantes gewesen. Er trat um eine Ecke, um sich auf die dort stehende Bank niederzulassen und fand dieselbe bereits besetzt. Er wich erstaunt und verwirrt zurück, verwirrt von dem Liebreize der jungen Dame, welche er in ihrer Einsamkeit gestört hatte. Auch sie erhob sich, und nun sah er sich einer Schönheit gegenüber, wie er sie in dieser Vollendung bisher gar nicht für möglich gehalten hatte. Er, der erfahrene Mann, der Arzt, fühlte, dass seine Pulse stehen blieben, um ihm dann mit 10-facher Geschwindigkeit das Blut aus dem Herzen nach den Schläfen und in die Wangen zu treiben. Jene Stunde entschied über ihn und auch über sie. Sie liebten einander unaussprechlich, aber auch ebenso unglücklich. Er durfte sie nur in jenem Garten treffen und sehen. Sie war, wie sie ihm mitteilte, Gesellschafterin der Contessa Rosa de Rotriganda, welche mit ihrem blinden Vater in Paris verweilte und hatte aus Ursachen, welche sie ihm nicht mitteilen konnte, das Gelübde getan, unverheiratet zu bleiben. Er fühlte sich hochbeglückt vor Wonne über ihre Gegenliebe, doch fast wahnsinnig vor Schmerz über ihren unerschütterlichen Entschluss, den er nicht zu fassen und zu begreifen vermochte. Er bat und flehte, er beschwor sie, sie weinte und blieb dennoch fest. Dann reiste sie ab. Und er musste ihr versprechen, sich niemals nach ihr zu erkundigen. Sie wollten für dieses Leben scheiden, um sich in einer anderen Welt als Selige wiederzufinden. Nur ein einziges Mal hatte er sie an sein Herz ziehen und seinen Mund auf ihre Lippen pressen dürfen. Aber diese Wonne wurde von dem Schmerze der Trennung überströmt. Und seit jener Zeit hatte er wie ein Riese mit dem Leide gerungen, welches sein Herz durchwühlte und sein Leben umkrallte. Allein er hatte es zu keinem Siege gebracht. Das herrliche Wesen, welches er besessen hatte, nur um es wieder zu verlieren, war der Gedanke seiner Tage und der Traum seiner Nächte. Und wenn er auch hoffte, dass sein Herz einst noch zur Ruhe kommen werde, so wusste er doch, dass er diese späte Ruhe mit einem großen Teile seines Lebens bezahlt haben werde. Da plötzlich erhielt er diesen Brief. Er las ihn und fühlte all seine Fiebern beben. Ohne zu fragen und zu zagen, packte er sofort das Nötige ein und folgte dem Rufe der Teuren. Obgleich nur eine Gesellschafterin, war sie ihm doch entgegengetreten wie ein holdes überirdisches Wesen, wie eine jener Feen, deren Auge zuweilen über das arme Leben des Sterblichen hineinleuchtet, wie ein Blick aus Himmelsräumen. Als nun diese Fee gebot, so musste er gehorchen. Er flog durch das ganze Frankreich, er eilte in rasender Hast über die Pyrenäen, und nun endlich näherte er sich dem Ziele, wo er sie wiedersehen sollte, die Herrliche, die Unvergleichliche, der zu eigen er war mit Seele, Leib und Leben. Der Galopp des Maultiers war ihm noch zu langsam. Er trieb es zu vermehrter Eile, und eben als die Sonne hinter den westlichen Höhen niedertauchte, ritt er in das Dorf Rotriganda ein. Es hatte ein weit besseres und freundlicheres Aussehen, als es gewöhnlich mit spanischen Dörfern der Fall zu sein pflegt. Die Straße war breit und sauber gehalten, und die Häuser des Ortes lugten mit ihren funkelnden Fensterscheiben ordentlich verführerisch aus den wohlgepflegten Blumengärten hervor. Dies war ein Zeichen, dass der Graf Emanuel de Rotriganda Sevilla nicht nur ein Herr, sondern vielmehr ein Vater seiner Untertanen sei, der alles tat, um ihr Glück und Wohl zu fördern. Er fragte einen ihm Begegnenden nach der Wohnung Mentrellos und wurde nach dem letzten Häuschen des Dorfes gewiesen. Er sprang vor demselben von dem Tiere und trat ein. Die Familie befand sich soeben bei einer frugalen Abendmahlzeit. Sie bestand aus Mann, Frau, Schwiegervater und 4 Kindern, deren helle Augen dem Fremden furchtlos und neugierig entgegenglänzten. »Wohnt hier Mentrello?« fragte Sternau. »Ja, Senor, ich bin es«, antwortete der Mann, indem er sich vom Stuhl erhob. Er war eine kräftige, untersetzte Gestalt, die jeder Strapaze gewachsen zu sein schien, und sein offenes Gesicht konnte ihm als die beste und zuverlässigste Empfehlung dienen. »Kennen Sie die Gesellschafterin der Contessa de Rotriganda?« »Wie heißt sie?« forschte der Spanier mit gespannter Miene. »Rosetta.« »Heilige Madonna von Cordova, so sind Sie wohl Senor Sternau aus Paris?« »Der bin ich.« Da erhoben sich sämtliche Mitglieder der Familie und streckten ihm mit einem freudigen Willkommen die Hände entgegen. Sogar die Kinder wagten sich herbei, um ihm mit lachenden Gesichtern die kleinen Händchen entgegenzustrecken. »Willkommen, herzlich willkommen«, rief Mentrello. »Sie kommen gerade noch zur rechten Zeit. Die gnädige Contessa, die schöne Juno, ich wollte sagen, die gute Signora Rosetta, ist in großer Angst gewesen. Ich werde sogleich nach ihr senden.« »Wurde der Graf heute operiert?« »Nein, noch nicht. Die Contessa hat so lange gebeten und gefleht, bis man es noch einmal verschoben hat. Aber morgen wird es sicher geschehen. Die Contessa ist ganz überzeugt, dass sie kommen werden, Signor.« So weiß sie von dem Briefe, den mir die Gesellschafterin Signora Rosetta gesendet hat? Natürlich weiß sie es, antwortete der Spanier mit einiger Verlegenheit. Aber, Signor, wir haben Ihnen für heute ein kleines Zimmerchen fertig gemacht, da oben im Giebel, wo die Blumen vor dem Fenster stehen. Ich werde Sie heraufführen und Ihnen sogleich ein Abendbrot geben, bevor die Signora kommt. Und mein Maultier? Das wird beim Nachbarn einen Platz und auch Futter finden, bis Sie mit ihm in das Schloss ziehen. Wollen Sie mir folgen, Senior? Er führte Sternau eine kleine Treppe empor in ein niedliches Gemach, dessen Decke der Arzt mit dem Kopf erreichte, in welchem aber die allerhöchste Sauberkeit herrschte. In Spanien eine sehr große Seltenheit. Bald wurde das Mahl gebracht, und während desselben konnte Sternau durch das Fenster die herrlichste Aussicht auf das Schloss genießen. Noch aus der Zeit der Mauren stammend, bildete es ein gewaltiges, durch malerisches Kuppelwerk gekröntes Viereck, welches trotz der Massenhaftigkeit seiner hoch- und langgestreckten Fronten so leicht und lieblich gegliedert zum Himmel strebte, als sei es aus leuchtenden Minaretten mit Rosenblättern verziert gebildet. Von diesem weiten, schimmernden Bau stachen die ihn umgebenden dunklen Korkeichenwaldungen außerordentlich effektvoll ab. Und wer ihn jetzt betrachtete, als das verglimmende Abendrot seine zauberischen Tinten über ihn warf, der konnte sich in jene Gegenden des Morgenlandes versetzt fühlen, wo aus dem ewigen Pflanzengrün die Bauwerke der Kalifen so weiß, rein und unbefleckt emporragen, als ob sie von den Händen der Engel und Seligen errichtet worden seien. Der Tag schied aus dem Tale, die Dämmerung verschwand und der Abend warf seine Schatten über Schloss und Dorf. Sternau brannte das Licht an und durchsah die Instrumente, welche ihm in Trello heraufgebracht hatte, ehe er das Maultier zum Nachbar schaffte. Da hörte er die Stiege leise knarren, und dann klopfte es. »Herein«, antwortete er. Die Tür wurde geöffnet, und da stand sie unter derselben. Von dem Lichte hell bestrahlt, sie, nach der er sich gesehnt hatte, mit jedem Gedanken seines Herzens. Er öffnete die Arme und wollte ihr entgegeneilen, aber es ging ihm so wie damals in Paris. Sie, die einfachere Gesellschafterin, stand vor ihm so stolz, so hoch und her wie eine Königin. Sein Fuß stockte. Er wagte es nicht einmal, ihre Hand zu erfassen. »Rosetta!« Dieses eine Wort war alles, was er zu sagen vermochte. Aber es lag in seinem Tone eine ganze Welt voll Entzücken und Herzeleid. Sie stand vor ihm ebenso ergriffen wie er. Sie sah ihn erbleichen, sie sah, dass er mit der Hand nach seinem eigenen Herzen fuhr, sie sah, dass sein Auge größer und dunkler wurde, wie unter einer aufsteigenden Tränenflut. Und nun zitterte auch ihre Stimme, als sie fragte, »Senor Carlos, Sie haben mich noch immer nicht vergessen?« »Vergessen«, erwiderte er, »verlangen Sie von mir alles, aber verlangen Sie nicht, dass ich Sie jemals vergessen soll. Sie sind mein Denken und Empfinden, mein Leben und Leiden, und Sie vergessen, das heißt nicht anderes als sterben.« Und dennoch muss es sein. Heute aber dürfen wir uns noch sehen, und so will ich Ihnen danken, dass Sie gekommen sind. O Signora, ich glaube, ich wäre gekommen, und wenn ich auf dem Sterbebette gelegen hätte, antwortete er in tiefster Bewegung. Fast möchte ich Ihnen das glauben, denn auch ich habe erfahren, wie allmächtig die Liebe ist. Aber lassen Sie uns von dem sprechen, was mich veranlasste, Sie nach hier zu rufen. Ihre Zeilen waren unbestimmt. Sie ließen nur vermuten, dass der Graf sich in einer Gefahr befindet. Ich habe dann in Manresa gehört, dass er eine Operation erleiden soll. Allerdings, aber es gibt noch andere Gründe, welche mir Besorgnis einflößen, Gründe, welche ich nur gegen Sie erwähnen kann, da ich zu Ihnen ein so unendliches Vertrauen besitze. Ich weiß nicht, sondern ich ahne nur, dass der Graf sich auch noch in einer anderen Gefahr befindet, als diejenige ist, welche seine Krankheit befürchten lässt. Aber nun ich Sie hier bei uns weiß, bin ich ruhig. Es ist mir, als sei mit Ihrem Erscheinen jede Gefahr gewichen. Bei diesen Bekenntnissen leuchtete sein Auge auf. Er streckte ihr beide Hände entgegen und frug mit bebender Stimme, »So groß ist Ihr Vertrauen, Rosetta? Oh, dann ist es ja sicher, dass Sie mich noch lieben.« Sie legte die Hände in die seinigen und antwortete, »Ja, ich liebe Sie, Carlos. Ich liebe Sie noch so innig, wie ich Sie bei unserem Scheiden liebte, und ich werde Sie so innig weiterlieben, bis ich einst diese Erde verlasse. Ich bin Ihnen bisher ein Rätsel gewesen.« Aber morgen werden Sie imstande sein, dieses Rätsel zu lösen. Und dann werden Sie begreifen, dass die Trennung unser einziges Schicksal ist. Warum erst morgen? Warum nicht jetzt? Hauchte er. Weil meinem Munde das Wort zu schwer wird, was Sie morgen von der Wirklichkeit erfahren werden. Carlos, grollen wir dem Schicksale nicht. sondern suchen wir unser Glück in der reinen Freude darüber, dass sich unsere Herzen gehören, obgleich uns die Verhältnisse trennen. Lassen Sie uns ohne Leidenschaft sprechen und zu dem Thema übergehen, welches mich zu Ihnen führt.
Ohne Leidenschaft? Welch ein Verlangen! Die mächtigsten Gefühle stürmten auf ihn ein, aber er zwang sich, ruhig zu sein und führte sie zum Sessel.
»Sie sollen hören, was ich von Ihnen wünsche«, begann sie. »Sie wissen, dass der Graf unheilbar blind ist. Zu diesem Leiden ist ein neues und höchst schmerzhaftes getreten. Er leidet an einer sehr ausgebildeten Steinkrankheit, und die Ärzte, welche man zu Rate zog, behaupten, dass nur die Operation sein Leben retten könne. Er hat sich für diese Operation entschieden und seinen Sohn, den Grafen Alfonso, aus Mexiko kommen lassen, um ihn noch einmal zu sehen und damit der Erbe anwesend sei, wenn der Schnitt missglücken sollte. Oh, das klingt so kalt und geschäftsmäßig, während es mir das Herz zerreißt. Ihr Männer spielt mit dem Tode und nennt dies Mut. Aber mir schaudert vor einem solchen herzlosen Mute. Contessa Rosa liebt den Vater, er war ihr einziger Freund bisher und sie war seine Hand, die ihn, den Erblindeten, durch das Leben leitete. Sie betet Tag und Nacht zu Gott, dass er gerettet werde, aber sie fühlt eine fürchterliche Angst, dass man den falschen Weg eingeschlagen habe. Die Ärzte sind finstere, kaltherzige Männer, denen sie kein Vertrauen schenkt. Der Notar und Schwester Clarissa, welche den Grafen fast keinen Augenblick verlassen, gleichen unheilvollen Dämonen, welche nach des kranken Blute lechzen. Und Graf Alfonso, der Sohn. Ach, wie unglücklich, wie sehr unglücklich ist die Contessa.
Sie legte das bleiche Gesicht in die Hände und weinte. Es war nicht jenes laute Weinen, welches das Herz von seiner Last erlöst, sondern jenes stille, unhörbare, welches keinen Laut, sondern nur Tränen und immer wieder Tränen hat.
Sternau konnte nicht zusehen. Er kniete vor ihr nieder, zog ihr die Hände von den überströmenden Augen und bat mit flehender Stimme: »Weinen Sie nicht, Signora. Sehen Sie mich an, ich bin ein Riese. Aber wenn ich weinen sehe, so muss ich vor Schmerz vergehen. Erleichtern Sie Ihr Herz, indem Sie mir alles mitteilen.«
»Ich werde es tun«, antwortete sie, indem sie sich fasste und ihre Tränen trocknete. Dann fuhr sie fort. Die Contessa war ein sehr kleines Mädchen, als sie den fortgehenden Bruder zum letzten Male sah. Es vergingen fast 16 Jahre, und nun freute sie sich aus vollstem Herzen über seine Wiederkehr. Er kam, und sie eilte ihm entgegen, um an seiner Brust zu liegen, aber nur einen einzigen Schritt. Dann blieb sie halten, mit vergebens ausgestreckten Armen. Der vor ihr stand, den durfte sie nicht berühren. Sie wusste nicht, warum. Aber eine innere Scheu sagte es ihr. Das war nicht das Auge oder die Stimme eines Bruders. Sein Angesicht war hart und seine Worte klangen ohne Seele. Und dann, als sie ihn von Tag zu Tag beobachtete, gewahrte sie die Blicke, welche er auf seinen Vater warf. Ein jeder dieser Blicke sagte, ich lauere nur auf deinen Tod. Es wurde ihr Angst. Sie ahnte ein Geheimnis oder ein verhängnisvolles Ereignis. Und in dieser Todesangst schrieb sie, bat sie mich, an sie zu schreiben, damit sie kommen und helfen möchten.
»Was ich tun kann, soll geschehen, wenn es angenommen wird«, versicherte er. »Die Operation soll morgen stattfinden?«
»Ja, man wird sie auf keinen Fall länger hinausschieben.«
»Wann?«
»Ich hörte, dass sie um 11 Uhr vorgenommen werden soll.«
»Werde ich vorher den Grafen sehen und sprechen dürfen?«
»Ja, wenn Sie sich bei der Contessa melden.«
»Wann wird sie mich empfangen?«
»Kommen Sie 9 Uhr. Haben Sie bereits einmal den Stein operiert?«
Er lächelte ein wenig.
»Sehr oft, Signora. Ich glaube sogar, dass man mich für eine Kapazität auf diesem Felde hält.«
»Ist die Operation sehr gefährlich?«
»Um dies sagen zu können, muss man den Fall untersucht haben. Warten wir, bis dies geschehen ist.«
»Ja, warten wir. Ich habe zu Ihnen ein unerschütterliches Vertrauen. Nur Sie allein werden Rettung bringen, wenn Rettung möglich ist.«
Sie erhob sich und er frug traurig: »Sie wollen gehen, Signora?«
»Ja, ich werde sehr leicht vermisst. Also 9 Uhr kommen Sie?«
»Ich komme. Darf ich Sie jetzt nicht begleiten, Signora?«
Sie besann sich, errötend, und antwortete dann:
»Es ist dunkel und man wird uns nicht sehen. Ja, kommen Sie bis zum Schlosse mit.«
Sie verließen das Häuschen und er reichte ihr den Arm.
So hoch und stark er war,
so war er doch kaum einen halben Fuß länger als sie. Und wer sie jetzt hätte so nebeneinander dahinschreiten sehen, der hätte sie jedenfalls für ein ganz auserlesenes Paar gehalten.
Sie legten ihren Weg unter dem tiefsten Schweigen zurück. Aber desto lauter waren die Stimmen ihrer Herzen. Er fühlte ihren Arm auf dem seinigen liegen, und er hätte es nicht gewagt, ihn fester an sich heranzuziehen. Es war ihm, als wandle ein überirdisches, unendlich höheres Wesen neben ihm her, ein Wesen, zu dem er anbetend emporschauen müsse. Und als sie endlich vor dem Parktore standen, um Abschied zu nehmen, Da zuckte es ihm zwar heiß und verlangend durch die Seele, aber seine Arme blieben gesunken. Und als sie ihm die Hand entgegenstreckte, da zog er dieses kleine, warme Händchen wohl für eine ganz, ganz kurze Sekunde an seine Brust, wagte aber nicht, sie mit seinen Lippen zu berühren. »Gute Nacht, Carlos«, sagte sie. »Ruhen Sie aus von Ihrer Reise.« »Ausruhen«, fragte er. »Meine Seele ist ruhelos, bis sie die Ruhe des Grabes finden wird. Gute Nacht, Signora.« Er wollte gehen, aber da fasste sie ihn abermals bei der Hand, trat nahe, ganz nahe an ihn heran und lehnte ihr Köpfchen an seine Schulter. Er fühlte ihren warmen, vollen Busen an seinem Herzen sich heben und senken, und er hörte ihre leise gesprochene Bitte. »Mein Carlos, vergib mir und sei nicht unglücklich.« Da legte er doch die Arme um sie, zog sie innig an sich und flüsterte, »Wie kann ich glücklich sein, wenn du mir nicht aufgehen darfst, mein Licht, mein Stern, meine Sonne?« »Nur unsere Körper werden getrennt sein. Unsere Seelen aber haben sich gefunden und werden einander nie verlieren. Gott sei mit dir.« Sie trat von ihm zurück und schlüpfte in den Park. Er stand außen und lauschte, bis ihre leichten Schritte verklungen waren. Dann aber blieb er noch lange an derselben Stelle. Gerade um dieselbe Zeit wird in einem Zimmer des Schlosses ein Gespräch geführt, für dessen Belauschung Sternau jedenfalls sehr viel gegeben hätte. Es wurde von einem der beiden Chirurgen bewohnt, welche die Aufgabe hatten, unter Assistenz eines Arztes aus Manresa den Grafen von dem Stein zu befreien. Senor Gasparino Cortejo, der Advokat, befand sich bei ihm. Er hatte sich soeben erhoben, um sich zu verabschieden, und meinte mit seiner kalten, scharfen Stimme, »Also, Sie glauben, dass die Operation absolut tödlich ist?«
»Absolut.«
»Werden Ihre Kollegen nicht Einspruch erheben?« »Sie werden nicht wagen, anderer Meinung zu sein als ich.« »Sie wissen, dass ich zu den Koryphäen der chirurgischen Operation gehöre«, war die stolze Antwort. »Gut. Sie haben aber dem Grafen glauben lassen, dass er gerettet werde.«
»Natürlich.«
»So bleibt es bei unserer Besprechung. Die Operation findet, ohne der Contessa etwas wissen zu lassen, bereits früh 8 Uhr statt. Ihr Honorar erhalten Sie in meiner Wohnung zu Manresa. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Die beiden Männer schüttelten sich mit einer Höflichkeit die Hände, als ob jeder den anderen für einen vollkommenen Ehrenmann halte. Dann schieden sie. Der Advokat suchte aber sein Zimmer nicht auf, sondern ließ sich bei der Stiftsdame melden, welche ihm so eilig bis in das Vorzimmer entgegenkam, dass er erkannte, wie sehnsuchtsvoll er von ihr erwartet worden war. Sie zogen sich in das Boudoir der frommen Dame zurück, wo sie die Türe verriegelte, um vor einem jeden Lauscher sicher zu sein. Der Notar trug nicht die spanische Nationaltracht, sondern er war ganz schwarz in Frack und Pantalons gekleidet. Die Bewegungen seiner langen, hageren und weit nach vorn gebeugten Gestalt hätten etwas Schleichendes, etwas heimlich Einbohrendes an sich, und die Züge seines scharfen, aus einer hohen, steifen Halsbinde hervorragenden Gesichts zeigten etwas so entschieden Raubvogel- oder Stößerartiges, dass es schwer hielt, diesen Mann nicht zu fürchten. Der Eindruck seines abstoßenden Gesichts wurde verstärkt durch den unsteten, lauernden Blick seiner Augen, welche sich bald hinter die Lider zurückzogen und dann wieder einen so plötzlich stechenden Blick hervorschossen, dass man sich des Gefühles nicht erwehren konnte, man stehe vor einem giftigen Polypen, dessen Fangarmen man rettungslos verfallen sei. Auch die Stiftsdame trug gewöhnlich ihr schwarzes, hässliches Ordenskleid, jetzt aber hatte sie ein helles, üppiges Negligé angelegt, welches einer Tänzerin alle Ehre gemacht haben würde. Ihre Gestalt war stark und voll, und die Züge ihres beinahe 50-jährigen Gesichtes waren grob und unweiblich, wozu noch der unschöne Umstand kam, dass das eine ihrer Augen etwas schielte. »Willkommen, Senor«, meinte sie, indem sie sich mit bodenlos hässlicher Koketterie in eine Sammet-Ottomane fallen ließ. »Ich habe lange auf Sie warten müssen. Wie steht es?« »Sehr gut«, antwortete er, indem er an ihrer Seite Platz nahm. »Der Chirurg ist auf meine Vorschläge eingegangen.« »So hat Gott sein Herz gelenkt. Damit wir die Früchte unserer langen Enthaltsamkeit endlich einmal genießen können, wird der Schnitt tödlich sein?«
»Absolut.«
»So können wir es nicht ändern«, meinte sie mit einem frommen Augenaufschlage. »Es ist dem Grafen wohl zu gönnen, dass ihn der Herr von seinen Leiden erlöst. Aber wird die Contessa nicht abermals widerstreben?«
»Diesmal nicht, meine Liebe. Sie weiß nicht anders, als dass die Operation erst um 11 Uhr vor sich gehen wird, während wir doch bereits um 8 Uhr beginnen. Der Graf wird sein Leiden überstanden haben, wenn sie sich noch bei der Toilette befindet.«
»Und Graf Alfonso?« fragte sie mit einem sehr impertinenten Zwinkern ihrer divergierenden, sich hin und her bewegenden Augen. »Er ist ganz der Mann dazu, unser Meisterstück zu krönen.«
Ja, es war ein Meisterstück von uns, ein Meisterstück, von welchem diese böse Welt keine Ahnung hat und auch niemals eine Ahnung haben wird. Wir hatten uns lieb, mein alter Gasparino, aber wir konnten uns nicht haben, denn ich war die Tochter eines stolzen Hidalgo und du warst ein armer, brotloser Schlucker. Wir hätten das Kind unserer heißen Liebe doch noch töten müssen, wenn du nicht auf den köstlichen Gedanken gekommen wärst, es anstelle des kleinen Grafen Alfonso mit dem Bruder des Grafen Emanuel nach Mexiko zu schicken. Nun sind wir die Eltern eines Grafen und werden bereits morgen über die Millionen der Familie Rodriganda gebieten. Komm, mach es dir bequem und lass vergessen, dass ich nicht dein Weib werden konnte.